Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich habe das große Vorrecht, dreimal hintereinander hier zu stehen. Ich hoffe, ihr ertragt mich noch. Wir haben die letzten beiden Wochen, oder ich habe mit euch drüber nachgedacht, ihr habt euch das ja nicht ausgesucht, sondern ich habe euch das ein bisschen so vorgesetzt, oder ich glaube, dass das etwas ist, was Gott uns gerade so mitgeben möchte. Aber wir haben die letzten beiden Wochen und insbesondere in der letzten Woche drüber nachgedacht, was es mit Vision und Leidenschaft auf sich hat und dass Gott das gerne in Menschen hineinpflanzt, eine Vision für etwas, dass es Leidenschaft hervorbringt. Wir haben uns unterschiedliche Sachen angeguckt, was es auch vielleicht in unserem Leben sein könnte, wie man eben auf die Schliche kommen kann. Und dass er sich wünscht, dass Leidenschaft für eine Sache oder für Menschen etwas in uns bewirkt, dass es etwas in uns hervorbringt, dass wir damit rauskommen können. Und dass er dich genau zu diesem Punkt der Menschheitsgeschichte geschaffen hat, dich genau jetzt hier haben wollte, damit du ihm mit deinen Begabungen, deinen Talenten gerade jetzt die größte Ehre geben kannst. Und darum geht es letztendlich, Gott die Ehre zu geben. Da haben wir so die letzte Woche ein bisschen drauf geguckt. Und ich habe euch so ein bisschen von einem ganz genialen und ultimativen Plan erzählt, der schon seit über 2000 Jahren Menschen begeistert, was Gottes Gemeinde ist. Und Menschen, die sich seit 2000 Jahren mit ihrer ganzen Kraft da hineingeben, sich komplett investieren und Teil dieses unbesiegbaren Teams sind. Denn Jesus hat selber gesagt, keine Macht der Welt wird die Gemeinde überwinden. Die Pforten der Hölle, heißt es in der Elberfelder, glaube ich, ja. Niemand wird dieses Team, wird meine Gemeinde überwinden. Wir sind also Teil eines unbesiegbaren Teams. Und wie jedes Team ein Ziel verfolgt, so verfolgt auch die Gemeinde ein Ziel, einen Auftrag, den Gott ihr gegeben hat. Nämlich, so wie es in 2. Korinther heißt, er hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Und wir haben darüber nachgedacht, wie kann das eigentlich sein? Gemeinde, das soll ja kein Kuschelplatz für Christen sein, sondern es geht darum, eine Begegnungsstätte für Gott und Menschen zu schaffen. Darum geht es letztendlich. Und unser Wunsch ist es, so eine Begegnungsstätte zu haben, wo dem Menschen Gott in 3D präsentiert wird. Vielleicht benutze ich auch heute in der Predigt so ein paar Wörter aus den letzten beiden Predigten, zum Beispiel Gott in 3D-Qualität. Die da waren, die wissen, was ich damit meine. Die anderen können ja nochmal nachhören. Ich möchte heute ein bisschen weiter mit euch drüber nachdenken, was Gott sich bei Gemeinde gedacht hat. Das ist so ein Herzensanliegen und ich glaube, dass uns als Gemeinde gerade ganz gut tut, da nochmal einen kleinen Blick drauf zu wenden. Das geht sehr an Leute in der Gemeinde oder Leute, die schon länger herkommen, Teil der Gemeinde sind, aber auch vielleicht für dich, der du als Gast hier bist, der vielleicht gar nichts mit Kirche am Hut hat, kannst du mal gucken, hey, wie ticken die eigentlich so, was ist eigentlich Kirche, was hat dieser Gott sich damit vorgestellt, warum hat der das vielleicht dahingesetzt, was machen die Leute hier eigentlich, worum geht es dabei eigentlich? Und ich hoffe, euch so ein bisschen mit reinnehmen zu können, dass wir ein bisschen drüber nachdenken, wie Gemeinde ticken und pulsieren kann, wie das Ganze funktioniert, was Gott eigentlich sich dabei gedacht hat, was er auch in seine Bedienungsanleitung für Gemeinde reingeschrieben hat, damit seine Idee von Gemeinde funktioniert. Das Thema heute, leidenschaftlich Gemeinde bauen. Und darf ich mal dieses Dings da haben, wie auch immer das heißt. Danke. Damit Carsten nicht weiterklicken muss, sondern ich das dann hier machen kann. Ich würde gerne noch beten, aber ihr dürft sitzen bleiben. Ihr dürft aber auch rausstehen, wie ihr möchtet. Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du da bist und ich möchte dich einfach bitten, dass du ja heute Morgen zu uns sprichst, dass du vielleicht schon zu uns gesprochen hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns ja in deinen Plan für diese Welt mit hineinnimmst, dass wir ein Stück weit was erkennen, was du vorhast. Und ich möchte dich bitten, dass wir so ein bisschen von deinem Herzschlag für Gemeinde, dass du das in uns hineinpflanzt, ein Herzschlag für die Menschen dieser Welt. Darum möchte ich dich bitten. Danke dafür. Ich möchte auch noch bitten, dass du mir Gnade schenkst zum Reden, dass ich verständlich bin, dass ich das rüberbringe, was du möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass unsere Herzen dafür offen sind, dass unsere Ohren offen sind, dass wir uns darauf einlassen können. Amen. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesehen hat, als Gott über Gemeinde so nachgedacht hat. Vielleicht hat er da im Himmel gesessen und gesagt, wie könnte dieser Plan aussehen für die Menschheit? Ich meine es gut mit Ihnen und ich brauche den besten Plan. Keine Ahnung, was Gott sich gedacht hat, wie er das gemacht hat, Aber ich glaube, egal was Gott erschafft, egal was er sich ausdenkt, dass es etwas Kreatives ist. Gott ist immer kreativ. Kannst irgendwie mal so einen Korallenriff dir angucken. Wenn du überlegst, das hat Gott geschaffen, das ist unglaublich kreativ. Du kannst dir deinen Körper angucken. Auch der ist ziemlich kreativ gemacht. Der ist ziemlich einmalig gemacht. Du kannst deinen Nachbarn mal angucken. Sieht nicht so aus wie du. Kannst überall auf der Welt rumlaufen, alle 7 Milliarden Menschen angucken, keiner ist so wie du. Du bist also ganz einmalig gemacht, das war Gottes Idee, dich genau so zu machen, wie du bist, genauso wie du aussiehst. Das ist perfekt, das hat er sich so ausgedacht. Und gleichzeitig bist du unglaublich vielfältig. Also wenn du dir allein anguckst, wie genial dein Auge gemacht ist, das ist ein Wunderwerk der Technik. Also ich habe noch niemanden gesehen, der das so organisch so hinbekommen hat, irgendein Physiker oder Biologe oder sonst wer. Das ist absolut genial gemacht. Oder allein dein Gehirn, was du da in deinem Kopf sitzen hast, was für ein gigantischer Computer das eigentlich ist. Was für Rechenleistung der da jeden Tag abruft. Das ist der Hammer. Und da sieht man irgendwie so ein bisschen von dem, was Gott gerne macht. Gott ist kreativ, Gott macht Dinge gerne einmalig, einmalig genial und Gott macht Dinge auch gerne vielfältig. Und wenn wir so über Gottes Idee von Gemeinde nachdenken, dann kann man, glaube ich, auch diese Kreativität, Einzigartigkeit und auch diese Vielfältigkeit entdecken. Eine andere Eigenschaft von Gott ist es, dass er unglaublich gerne Geschenke macht. Zumindest glaube ich das. Nicht, dass die immer unterm Weihnachtsbaum liegen, so ganz groß und du musst sie so auspacken. Oder der dicke Ferrari vor der Tür. Ich glaube, Gott bezweckt oft etwas mit Geschenken, die er macht. Bisschen gemein, ne? Aber vielleicht kennen Eltern das ja. Manchmal gibt es ja so pädagogisches Spielzeug, was man seinen Kindern schenkt. Manchmal gibt es auch andere Geschenke, die die Kinder sich einfach so wünschen. Aber ich glaube, Gott ist jemand, der gerne schenkt. Und ich glaube, seine erste Idee bei Gemeinde oder eine der ersten Ideen von Gemeinde war, ich mache den Leuten ein Geschenk. Ich schenke ihnen was. Und wenn du sagst, hey, du bist Christ und du gehst, du möchtest mit Gemeinde bauen, dann ist das Erste, auf was du gucken solltest, hey, da ist eine Riesenbox, da steht drauf, Geschenk für Paul, nutze es gut, hab Spaß dran, in Liebe dein Gott. Ich glaube, das ist das Erste, was du wissen darfst. Gott macht gerne Geschenke und hat auch eins für dich, definitiv. Anmachen, ne? Wir können nämlich lesen in 1. Korinther 12. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Mag ja den einen oder anderen geben, der das so liest. Na, und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist dem Pastor gibt, der die Dinge alle machen kann, die in eurer Gemeinde so anstehen. Oder es gibt Leute, die lesen das so, dass da steht, und er hat einigen Fähigkeiten gegeben, Dinge zu tun. Oder vielleicht denkst du auch drüber, naja, er hat so manchem hat er dann doch eine Gabe gegeben. Oder, naja, fast allen, außer mir. Vielleicht findest du das gerade total lächerlich und du weißt das alles theologisch und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist wichtig ist, zu Anfang zu verstehen, Gott hat mich beschenkt, Gott hat mir etwas ganz Einmaliges irgendwie auch gegeben, mir anvertraut, passend zu meiner Persönlichkeit, zu meinem Lebensplan. Und wenn dort steht, er hat jedem eine Gabe gegeben, da meint dieses jedem auch jedem. Da meint das nicht alle anderen, außer ich, sondern da meint das jedem, ich könnte es jetzt noch buchstabieren, ihr merkt, mir ist es wichtig, dieses jedem, Gott hat mir eine Gabe gegeben. Ich glaube, dass es Leute gibt, die das einfach noch nicht verinnerlicht haben, wo das vielleicht so im Kopf sitzt, aber man kann das ja lesen, man kann viele dieser Dinge lesen und man weiß es aus dem Kopf, aber dass es ins Herz rutscht und ich entdecke, was für Gaben ich denn überhaupt habe, das passiert leider oft nicht. Gott hat sich mit seiner Kreativität und mit seiner Vielfalt gedacht, hey, ich möchte etwas in dein Leben hineinlegen, was dein Leben besonders macht. Wo du Spaß dran hast. Das ist nichts, was dich quälen soll, was du erfüllen musst. Hey, ich schenke dir was und dann hast du ganz viel Spaß dran. Und ich glaube, dass Gott sich wie ich denkt, hey, ich gebe dir etwas, wo du dich mit entfalten kannst, was du einsetzen kannst, wo du Freude dran haben kannst. Und vielleicht magst du denken, die Gabe, die ich bekommen habe, die ist ja eigentlich völlig belanglos. Das ist ja eigentlich völlig egal. Es macht doch nichts, ob ich das habe. Das mögen vielleicht auch 10 andere haben oder 20 andere. Völlig wurscht. Aber im Vers 7 in dieser Stelle steht, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Ich glaube, dass die Gabe, die du hast, niemand anders ersetzen kann. Es mag eine gleiche Gabe sein, aber so wie du sie mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Leben einbringen kannst, kann es niemand anders. Und es hat einen Nutzen und es macht einen riesen Unterschied, ob du diese Gabe einsetzt oder nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es bei Gott so war wie im Sportunterricht. Ne? Wenn da die Leute rumstehen und dann werden die Mannschaften zusammengewählt und dann sucht man immer gleich die Besten. Und dann hat Gott gesagt, dem will ich, dessen Nase passt mir, das ist voll der super Typ, der ist voll gut drauf, der ist sportlich, der ist eh so eine 1A-Kanone, den finde ich gut und die kriegen jetzt noch die dicken, tollen Geschenke dazu. Und der, naja gut, okay, ne, so im Sportunterricht, die letzten 3, das sind so die Unsportlichen, die müssen dann auch noch irgendwie aufgeteilt werden. Aber ich glaube nicht, dass es bei Gott so ist, sondern dass Gott sehr eindeutig sagt, dich möchte ich in meinem Team haben. Dich möchte ich dabei haben. Und da gibt es keinen Unwichtigen und Gott sagt dann nicht, gut, weil ich so sozial bin, nehme ich die Wurst dann auch noch mit in mein Team. Nee. Gott hat sehr genau sich gedacht, dich möchte ich haben. Gott hat dich ausgesucht und genau mit den Gaben und Fähigkeiten beschenkt, die du hast, weil du so perfekt in sein Team passt. Auch das gehört dazu. Das ist nicht irgendwie was nicht passen würde, was irgendwo aneckt oder so, sondern wenn du dich auf deine Gabe konzentrierst, ist es etwas, was genau in seinem Plan auch hineinpasst. Damit du die größte Freude daran hast und du ihm die größte Ehre damit geben kannst. Ich habe ja in der letzten Woche Werbung für so ein kleines Arbeitsbuch gemacht, habe es auch Leuten geschenkt, die anderen können es kostenlos runterladen. Wenn du da weiter drüber nachdenken möchtest, was ist so meine Gabe, in welche Richtung könnte das gehen, empfehle ich dir das nochmal, kann man kostenlos runterladen, die Hauskreisleiter haben diesen Link oder du fragst mich und fang mal an, wenn du nicht weißt, hey, was ist eigentlich das, was Gott ganz besonders in mein Leben hineingelegt hat, danach zu suchen, das zu entdecken, das zu entfalten und ja, das weiterzuentwickeln und es zu leben. Okay, Gott liebt es also, Geschenke zu machen. Und was einer der größten Bausteine für den Bau seiner Gemeinde ist, ist ein anderer Baustein. Und ich glaube, das ist das Thema Leidenschaft. Und wenn das Thema, deswegen heißt das Thema heute auch leidenschaftlich Gemeinde bauen. Und dazu möchte ich mal einen Vers aus 2. Timotheus lesen. Ihr werdet sehen, heute gibt es ganz viele Bibelverse, die ich euch um die Ohren hau. Nein, ich hau sie euch nicht um die Ohren, sondern ich möchte euch so ein bisschen in Gottes Bauplan für Gemeinde damit hineinnehmen. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, also schreibt Paulus an seinen Menti Timotheus, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Ich glaube, Paulus hat sich, als er das geschrieben hat, ungefähr so etwas gedacht wie, hey, Timotheus, ich sehe doch, was eigentlich in deinem Leben steckt, aber im Moment, das, wie du es lebst, oder das, wie du dich gerade fühlst, ist nicht so, wie es sein könnte. Du bist vielleicht gehemmt, du bist vielleicht entmutigt, vielleicht bist du völlig ausgepowert und kannst nicht mehr. Dir fehlt vielleicht gerade das große Ziel vor Augen. Das Ziel, worum es eigentlich geht. Und komm, lass die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, dieses große Paket, was er dir anvertraut hat, lass es mal neu entfachen, lass es mal neu aufbrennen, lass dich wieder begeistern, empfange wieder eine Leidenschaft, mit der du deine Gabe leben kannst, mit der du deinen Dienst machst. Und für mich klingt es so, als ob Paulus Timotheus dann noch einmal vor Augen malt, warum er seine Gabe einsetzen sollte und er möchte, dass dadurch ein Stück neue Leidenschaft in Timotheus geweckt wird. Denn Gott hat uns nicht da geht die Stelle dann weiter. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu zeigen. Jesus Christus hat die Macht des Todes gebrochen und mit der guten Botschaft den Weg zum ewigen Leben ans Licht gebracht. Und Gott hat mich erwählt, ein Prediger, Apostel und Lehrer dieser Botschaft zu sein. Gott hat mir einen Geist der Kraft und der Liebe gegeben und durch diese Kraft bin ich bereit, mich für die genialste Botschaft, die es auf diesem Planeten gibt, einzusetzen. Gott hat mich ausgesucht, nicht weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil Jesus alles für mich gegeben hat. Jesus hat die Macht des Todes besiegt und ermöglicht Menschen, ein Leben in wirklicher Freiheit zu führen. Gott hat mich erwählt, sein Botschafter zu sein. Und jetzt setz vielleicht mal deine Gabe ein. Wenn du weißt, was deine Gabe ist, wo du für brennst, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Gott hat mich erwählt, vielleicht ein Seelsorger zu sein, der Menschen in diese Freiheit führt. Gott hat mich erwählt, Kindern diese Botschaft mit Spaß am Leben und auf ihre Weise rüberzubringen. Gott hat mich ausgesucht, Menschen ein Zuhause anzubieten, wo sie ankommen können. Gott hat mich bestimmt, Bücher zu schreiben. Gott hat mich bestimmt, Musik zu machen, um Menschen letztendlich zu ihm zu führen, um Menschen Gottes Liebe zu bringen. Gott hat mich erwählt, um prophetisch in das Leben von Menschen hineinzusprechen. Gott hat mich erwählt, Dinge zu organisieren, damit möglichst viele Menschen eine Begegnungsstätte vorfinden, wo sie Gott begegnen können. Gott hat dich ausgesucht, um mit kreativen Mitteln seine Liebe zu den Menschen zu bringen. Diese Liste könnte man unendlich erweitern, weil ich gar nicht eure Gabe kenne. Aber ich glaube, dass Gott kreative und vielfältige Wege liebt, um Menschen zu erreichen. Um Menschen in Berührung mit ihm zu bringen. Und es mag Leute geben, die denken, sie seien, Hilfsarbeiter in Gottes Reich oder in seiner Gemeinde oder so, Gott hat sie gerade eben noch so dazugenommen, hat sie, der kriegt halt auch noch irgendeine Gabe, der muss ja auch noch mit dazugehören. Und die denken, sie seien Hilfsarbeiter. Und es macht doch keinen Unterschied, ob ich dabei bin oder ob ich nicht dabei bin. Ich kann höchstens hier und da mal anfassen. Was kann ich schon? Es gibt doch viel Begabtere als mich. Und ich glaube, an dieser Stelle möchte Jesus dir mal liebevoll den Kopf waschen. Lass dich doch nicht belügen und dir deine Berufung stehlen. Wir vergleichen uns so gerne mit anderen Leuten. Das sollten wir bleiben lassen, weil Gott uns einmalig geschaffen hat. Es macht keinen Sinn, mich zu vergleichen. Und es macht einen Unterschied, ob du da bist. Es macht einen Unterschied für Menschen, ob du da bist. Es macht einen Unterschied, ob du Menschen ansprichst, ob du ein gutes Wort zusprichst. Es macht einen Unterschied, ob du dein Haus öffnest, es macht einen Unterschied, ob du hier bist, es macht einen Unterschied, ob du den Kaffee kochst, es macht einen Unterschied, auch ob ich hier vorne stehe oder nicht. Die einen mag ich langweilen, die anderen hören vielleicht gebannt zu, keine Ahnung. Aber es macht einen Unterschied. Spiel deinen Beitrag nicht herunter. Und ich glaube, Paulus sagt zu Timotheus, hey, lass wieder Leidenschaft in dein Leben hinein und hab das Ziel vor Augen. Gott hat dich ausgewählt, um Menschen eine Begegnung mit ihm zu ermöglichen. Auf einer Baustelle begegnen ein Passant zwei Maurern. Beide verrichten die gleiche Arbeit, haben die gleichen Fähigkeiten und die gleiche Erfahrung. Der Passant fragt den ersten Maurer, was er dort eigentlich machen würde. Der schaut auf und entgegnet, können Sie das nicht sehen? Ich lege Ziegelsteine aufeinander, immer einen nach dem anderen. Die Steine sind schwer und sie emporzuheben geht enorm in die Knochen. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob ich die Arbeit in der mir gegebenen Lebenszeit vollenden werde. Wissen Sie, es ist eine äußerst monotone Arbeit. 10 Meter weiter steht der zweite Maurer. Als der Passant ihn fragt, was er denn dort machen würde, schaut dieser auf und fängt an zu schwärmen. Können Sie das nicht sehen? Ich baue eine Kathedrale. Um ehrlich zu sein, die Arbeit ist bisweilen ziemlich monoton und geht ganz schön in die Knochen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich sie in der mir gegebenen Lebenszeit vollende, aber ich baue eine Kathedrale. Wenn er die Worte des Mannes hört und ihm dabei in seine leuchtenden Augen schaut, kann der Passant spüren, wie Energie in sein eigenes Herz strömt. Wir bauen eine Kathedrale. Hast du das vor Augen? Du magst Sonntag für Sonntag nach dem Gottesdienst den Kaffee ausschenken, aber das, was du tust, ist nicht Kaffee kochen und hinterher die Spülmaschine einräumen, sondern du schaffst den entscheidenden Rahmen für eine Begegnungsmöglichkeit zwischen Gott und Menschen. Du magst Sonntag für Sonntag in der Kinderkirche aktiv sein und es schlaucht, es zieht Kraft. Aber das, was du tust, ist nicht basteln und Geschichten erzählen, sondern du prägst das Leben der nächsten Generation. Du magst Woche für Woche die Toiletten putzen und ich gebe zu, ich habe noch niemanden gefunden, der gesagt hat, das ist eine große Leidenschaft. Aber das, was du tust, ist nicht den Toilettenrand wischen, sondern du schaffst eine Begegnungsstätte für Gott mit Menschen. Ja, komisch, ne? Ich habe da letztens eine tolle Story zugehört. Die ist auch ein bisschen strange, weil die Leute haben gesagt, wenn sie das Klo putzen, sie segnen das Klo. Wie auch immer das aussieht. Ist auch ein bisschen strange, ja, aber überleg mal, wenn du auf einer Party bist, das ist gut, alle sind gut drauf, aber dir geht's nicht so gut, und du möchtest dich einfach mal ein bisschen zurückziehen. Wohin gehst du? Aufs Klo. Wenn Menschen sonntags in der Kirche sind und Gott spricht in ihr Leben hinein und du hast vielleicht einen ganz bewegenden Moment, wo vielleicht die Tränen kommen, wo du einfach nur mal für dich sein möchtest, wo gehst du hin? Aufs Klo. Und wäre doof, wenn der Gestank dich da wieder wegtreibt. Nimm dir doch ab und zu mal die Zeit, um über das größere Bild nachzudenken, um die Kathedrale zu sehen und nicht den Backstein vor Augen zu haben. Ich glaube, dass das ein Stück neue Leidenschaft in uns wecken kann. Leidenschaft für das Große, eine Begegnungsstätte für Gott mit Menschen. Es macht übrigens auch einen Riesenunterschied, ob ich Dinge nur aus irgendeinem Pflichtbewusstsein heraus tue oder es mit Leidenschaft mache. Es hat Auswirkungen auf die Qualität dessen, was ich tue. Meine Frau ist zum Beispiel gerade dabei, für den Basar Dinge herzustellen. Ja? Und dann macht die so Bilder mit Lehm drauf oder irgendwie sowas. Und die geht darin auf, die liebt das und puncht darin rum und streicht das alles ein. Und es wird alles ganz toll hinterher. Und mit ein bisschen Anleitung würde ich das auch hinkriegen. Aber es wäre niemals so toll. Aber das, was meine Frau hat, ist Leidenschaft dafür. Leidenschaft dafür. Die geht da drin auf und ich würde sagen, hey, die Arbeit hier ist sowas von monoton. Und es macht letztendlich einen Unterschied. Also ich glaube, ich werde keine Dinge für den Basar herstellen. Ja, vielleicht finde ich ja was, wo ich auch Freude dran habe. Aber es macht einen Unterschied. Mache ich etwas aus Pflichtbewusstsein, weil ich es tun muss oder weil ich eine Leidenschaft dafür habe? Und Menschen werden mir das abspüren. Und die Möglichkeit davon, mitinfiziert zu werden, ist bei reiner Pflichterfüllung gleich null. Oder hat dich schon mal jemand angesteckt, der seine Arbeit ganz monoton macht, wo du gesagt hast, oh ja, das möchte ich auch unbedingt tun. Aber wenn Leute für etwas brennen, wenn Leute Leidenschaft für etwas haben, dann steckt das an. Wenn du hauptsächlich Dinge tust, für die du keine Leidenschaft hast, hier in der Gemeinde, sind sie dir früher oder später zu viel und du wirst ausbrennen oder sie nerven dich vielleicht irgendwann so, dass du immer schlechte Laune verbreitest. Als Teenie durfte ich den Bürgersteig bei uns zu Hause kratzen. So schön zwischen den Steinen mit so einem Kartoffelschälmesser das Wildkraut wegmachen. Die ersten 5 Minuten war das noch ganz okay, weil ich wusste, am Ende kriege ich ja 50 Pfennig dafür. Guter Stundenlohn. Aber diese Arbeit war so monoton, das war so nervig, dass spätestens nach 10 Minuten hattest du einfach nur noch schlechte Laune. Und egal, wer dich angesprochen hast, du hast rumgemeckert, es war doof. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du Dinge, die du tust, die dich einfach nur nerven, die schlechte Laune bei dir hervorrufen. Und vielleicht solltest du darüber nachdenken, wenn du solche Dinge hier in der Gemeinde tust, ob das der richtige Ort ist, dass du es tust. Ich rede nicht davon, dass man mal Durststrecken hat. Ich glaube, dann sind wir herausgefordert, uns gegenseitig zu ermutigen, vielleicht eine kurze Auszeit zu nehmen, darüber nachzudenken, ob es der richtige Ort ist, aber dann auch mit Gottes Hilfe neu durchzustarten. Aber es mag auch Dinge geben, da bist du am falschen Fleck. Du machst es aus Pflichtbewusstsein und in Wirklichkeit nervt es dich und irgendwann nervst du auch die anderen damit. Dann ist es vielleicht an der Zeit, es bleiben zu lassen. Weil in Gottes Bauplan von Gemeinde steht nicht, du musst das machen, was überhaupt keinen Bock macht. Sondern in Gottes Bauplan für Gemeinde steht, ich habe dich begabt, ich habe dir Fähigkeiten gegeben und die bring bitte ein. Die, die dir Spaß machen, nicht alles macht Spaß, aber die dir grundsätzlich Freude machen, da wo du sehen kannst, das Leben sich entfaltet, da wo du sehen kannst, dass Menschen davon letztendlich profitieren, da wo Menschen letztendlich eine Begegnungsmöglichkeit mit Gott bekommen. Ich finde ja so eingefleischte Fußballfans richtig faszinierend. Ne? Die rennen jeden zweiten Samstag ins Stadion in voller Montur, haben irgendwelche Gebilde auf den Köpfen, Riesenfahnen, schwenken sie umher, geben dann auch noch einen Haufen Geld aus für so eine Dauerkarte und haben zu Hause noch die ganze DVD-Staffel stehen, ein Leben lang grün-weiß. Und die sind richtig mit Herzblut dabei. Da spürst du den ab. Ja, so richtig eingefleischte Fans, nicht so wie ich, der ab und zu mal bei kicker.de guckt, wie dann Dortmund gespielt hat. Aber wenn der SV Werder Bremen dann verliert, dann ist auf einmal das ganze Wochenende doof. Das ganze Wochenende ist im Eimer. Oder du bist Bayern München Fan und du bist jedes Wochenende voll am Strahlen, alles gut. Aber wenn es darum geht, leidenschaftlich Gemeinde zu bauen, dann geht es ja nicht darum, enthusiastischer Fan irgendeines Vereins zu sein, der irgendeinen christlich-sozialen Anstrich hat. Und es geht auch nicht darum, einen gemütlichen christlichen Kuschelclub aufzubauen. Und es geht auch nicht darum, die tollsten Veranstaltungen um der Veranstaltung willen durchzuziehen, sondern es geht um Gottes Antwort auf die Nöte dieser Welt. Es geht um die großartigste Botschaft, die ein Mensch überhaupt nur erleben kann. Es geht um das zentrale Element in Gottes Heilsplan. Ich habe vor 14 Tagen darüber gepredigt, einer für alle, alle für einen. Und das war, oder das ist eigentlich in meinem Leben und ich hoffe auch in deinem Leben, der Startpunkt. Jesus hat mich frei gemacht. Jesus hat alles für mich gegeben, damit ich leben kann, damit ich Freiheit erleben kann. Und weil ich das erlebt habe, und vielleicht auch, weil du das erlebt hast, deswegen streben wir danach, dass andere Menschen das auch erleben können. Weil das Gottes Herzschlag ist, nämlich dass Menschen diese einzigartige Botschaft hören und entdecken. Darum geht es, wenn wir darüber nachdenken, leidenschaftlich Gemeinde zu bauen. Ein nächster Vers aus Römer 12. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. In Gottes Bedienungsanleitung für Gemeinde steht also, liebe Einzelkämpfer, schön, dass du da bist, aber wir sind hier ein Team. Alleine kämpfen ist hier völlig fehl am Platz. Gemeinsam statt einsam ist hier das Motto. Und Team bedeutet auch nicht so viel wie toll, ein anderer macht's. Auch das erlebt man immer wieder. Das heißt aber auch, ich muss nicht alles machen, sondern nur das, was Gott mir anvertraut hat, mit der Gabe, die er mir gegeben hat. Und da steht ja drin, dass wir als Gemeinde den Leib Christi repräsentieren. Und manchmal repräsentieren wir der Welt Christus aber ungefähr so. Hallo, ich bin der Arm. Aber irgendwie nervt mich dieser ganze Körper. Ich mach mal nichts mehr. dann versucht der andere Arm, wenn der eine Arm nichts macht, dann muss ich das ausgleichen. Ich mache es mal mit dem Arm, weil ich bin Rechtshänder. Und auf einmal fängt dieser Arm an, sich mit links die Zähne zu putzen. Hast du das schon mal gemacht? Völlig bescheuert. Du tust dir ziemlich weh. Ist auch nicht die Aufgabe des linken Arms. Der linke Arm streicht sich mal durch die Haare oder so, keine Ahnung. Und vielleicht sagt das Bein auch noch, dieser schwere Körper, oh nö, mache ich nicht. Soll ich das andere Bein machen? Und dann sagt der Hals noch, boah, den Kopf, den trage ich nicht. Und dann ist das der Leib Christi. Hallo, wir sind die Hoffnung der Welt. Gott hat dich begabt. Und es geht nicht darum, Druck zu machen oder zu sagen, hier muss jemand mitarbeiten oder sonst irgendwas. Weil ich glaube, wenn wir wirklich in der Begabung leben, die Gott uns gegeben hat und das in die Gemeinde einbringen, dass das Freude macht, dass es nicht Pflichterfüllung ist, sondern dass ich etwas leidenschaftlich tun kann. Wir sind alle Teil seines Leibes und jeder hat eine besondere Funktion. Jeder. Eine besondere Funktion. Nicht irgendeine, eine besondere Funktion. Jeder. Ich finde das cool, zu hören, dass ich eine besondere Funktion habe. Nicht, weil ich hier vorne stehe, sondern weil Gott sich ausgedacht hat, dass Gemeinde so funktioniert, dass Menschen besondere Funktionen hat und dass jeder dabei ist, dass keiner unwichtig ist. Erste Petrus 4. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Und bei all diesen Versen kann man ja ganz schnell so drauf kommen, oh, jetzt soll ich noch mehr tun. Ich mache doch schon so viel. Und die hören diesen Vers so fordernd. Aber in diesem Vers steht nicht, dass du mehr tun sollst, sondern dass du die Gabe einsetzen sollst, die Gott dir gegeben hat. Auf der einen Seite dieses Verses geht es also um Beschränkung, um Fokussierung, um Abgrenzung und um Nein sagen. Und auf der anderen Seite steht, das, was Gott mir anvertraut hat, das setze ich ein und bringe ein, damit Menschen Gottes Vielfalt erkennen, sodass sie einen gesunden, fröhlichen Körper Christi erleben können. Vielleicht bist du schon lange Teil dieser Gemeinde, vielleicht kürzer, vielleicht kommst du seit ein paar Wochen oder so. Und ich habe gedacht, ich nutze an dieser Stelle einfach mal die Möglichkeit. Nicht, weil ich sage, oh, an der und der Stelle, da sind Mitarbeiter gesucht oder gebraucht oder was auch immer. Sondern ich möchte dir mal einen ganz kurzen Einblick geben, wo es Stellen gibt, wo wir Menschen ermöglichen möchten, eine Begegnung mit Gott zu haben. Und wo du sagst, hey, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, vielleicht könnte das ein Platz für mich sein, wo ich leidenschaftlich mich einbringen kann. Es geht nicht darum zu sagen, oh, da und da brauchen wir noch Mitarbeiter oder sowas. Bitte verstehe es nicht so. Deswegen sage ich es ausdrücklich, weil das ganz leicht so rüberkommen kann, oh, die wollen nur, dass ich mitarbeite. Vielleicht bist du auch schon seit Jahren dabei, tust einen Dienst und eigentlich frustriert er dich. Vielleicht ist es dran, mal zu gucken, ob das tatsächlich überhaupt der richtige Bereich ist oder wo Gott vielleicht etwas anderes in dein Leben hineinsetzen möchte, wo du leidenschaftlich Gemeinde bauen kannst. Das bildet nicht alles ab, nicht alle Bereiche dieser Gemeinde. Ich habe einfach beispielhaft was rausgesucht, damit man so einen kleinen Überblick kriegen kann. Ihr seht, ich mag Schlagzeuger. Die grünen Männchen heißt, da ist schon jemand unterwegs. Der hat anscheinend seinen Platz schon gefunden. Der findet das da richtig gut. Der kann da leidenschaftlich Gemeinde leben. Und das rote Männchen heißt, an dieser Stelle geht es leider nicht weiter. Stopp. Hier kann sich leider noch nichts weiterentwickeln oder hier wird vielleicht auch tatsächlich jemand gesucht. Ja, ganz unterschiedliche Bereiche. Seitenweise ist übrigens unser Bücherstübchen. Ich habe versucht, dem Ganzen mal so Überschriften zu geben. Ob das jetzt immer 100% passend ist, sei mal dahingestellt, aber alles, was so unter Gastfreundschaft geht, wo wir sagen, hey, wir wollen Rahmen schaffen, damit Menschen sich gut hier willkommen fühlen. All das habe ich einfach mal darunter gepackt. Wenn du sagst, hey, da könnte tatsächlich mein Herz für schlagen, darfst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Darfst du mich auch hinterher gerne ansprechen. Es soll auch gar nicht so die Werbeveranstaltung werden, sondern es soll tatsächlich einfach nur mal so ein bisschen was aufzeigen. Vielleicht hast du auch ganz andere Ideen und sagst, eigentlich, Gott ist so vielfältig und ich habe da eigentlich noch eine andere Idee, wie wir diese Vielfalt den Menschen zeigen sollen. Auch das darfst du gerne mitteilen, weil Gott sagt dir immer, tu es nicht alleine, sondern mach es gemeinsam. Das steht in dieser Bedienungsanleitung drin. Das, was du aber nicht tun solltest, guck nicht auf die roten Männchen und sag, oh, so viele Leute fehlen da noch oder da wird dringend jemand gebraucht. Da ist eine Not, da muss ich sofort hin. Tu das bitte nicht. Es geht um deine Gabe, die Gott dir gegeben hat, die du leidenschaftlich einbringen darfst. Und wenn das auf so ein rotes Männchen passt, ist das klasse. Wenn es aber nicht passt, dann lass es bitte bleiben. Ich habe diese Ampelmännchen übrigens auch ausgesucht, weil sie etwas verdeutlichen. Ich finde diese Ampelmännchen übrigens viel schöner als unsere, die wir hier haben. Aber gut. Das steht nämlich nicht nur für, da fehlen Mitarbeiter, sondern dieses Ampelmännchen steht da so und sagt, stopp. Stopp, hier geht es zurzeit nicht weiter. Hier kann sich gerade nichts weiterentwickeln. Das hier ist eine Begrenzung. Hier können wir vielleicht auch keine neuen Dinge ausprobieren. Hier können wir uns nicht in der Form weiterentwickeln, wie es vielleicht gut wäre. Und auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber es geht nicht darum, eine ach so tolle Gemeinde zu haben, sondern es geht immer darum, auf möglichst kreative Weise vielen Menschen eine Begegnung mit Gott zu ermöglichen. Das Ampelmännchen sagt, stopp, hier ist eine Begrenzung. Und ich fände es cool, wenn viele rote Ampelmännchen hinterher auf grün umgeschaltet würden, weil dann so viel mehr möglich wäre. So viel mehr Menschen könnten letztendlich eine Begegnung mit Gott haben. Darum geht es letztendlich. Und wenn ich zum Beispiel über die Möglichkeiten nachdenke in der Kinderkirche, auch wie die sich entwickeln könnte, um welchen Traum man vielleicht von Kinderkirche hat, dann komme ich so ein bisschen ins Schwärmen. Und das weckt auch ein bisschen Sehnsucht in mir. Und ich dachte, ich gebe das einfach mal so rein, das, was mir da gerade so auf dem Herzen liegt. Das ist nicht so der Plan O von der Gemeindeleitung oder so, sondern das ist so das, was mir so ein bisschen gerade auf dem Herzen brennt. Ich wünsche mir, dass Kinder hier, sorry liebe Ranger, aber ihren besten Tag der Woche erleben. Ich wünsche mir, dass sie hier gefördert werden, dass sie Liebe mitkriegen, dass sie wertgeschätzt werden, dass sie in den Problemen, die auch diese Kids schon haben, dass sie getragen werden, dass sie unterstützt werden, dass sie hier Freunde finden, dass ihr Selbstwertgefühl gestärkt wird, dass sie Jesus auf spannende Weise erfahren, wo sie sich austoben können, wo sie Freizeiten haben, wo sie hinfahren, wo sie Spaß haben, wo Mitarbeiter Zeit für sie haben, die sich auf sie einlassen können, und fantastische Dinge mit ihnen unternehmen. Und wo die Kids im Mittelpunkt stehen. Unsere Kinderkirche ist kein Ort, wo wir unsere Kinder einfach nur hin abschieben, damit wir hier gemütlich sitzen können und wir unsere Kinder versorgt wissen, sondern wir prägen in der Kinderkirche die nächste Generation. Und viele Mitarbeiter leben schon genau das, was ich gerade erzähle, die sich voll reinhängen, die es lieben, die leidenschaftlich dabei sind, die diese Kinder fördern, die einen Ort schaffen, wo sie Jesus kennenlernen können, wo sie auf ganz kreative Weise diese Sachen machen, wo viel Spaß ist. Und ich finde das richtig, richtig cool, weil das ganz viel Energie kostet. Ich habe ja schon gesagt, das ist etwas, was nicht Plan der GL ist. Ich sage es extra doppelt, nicht, dass nächste Woche jemand zu Jan rennt und sagt, das habt ihr also vor. Aber ich fände es cool, weil es geht ja auch um Gemeinde bauen, das heißt bauen, da entwickelt sich etwas weiter. Ich fände es total cool, wenn wir mittelfristig jemanden hätten, der sich nur um den Kinderbereich kümmern kann und den wir dafür freisetzen, das heißt, den wir dafür anstellen. Oh, jetzt magst du sagen, ah, das kostet Geld. Sag ich dir, ja, das kostet Geld. Aber ich glaube, das wäre so cool, jemanden zu haben, der sich komplett auf diese Kinder einlassen kann, auf diesen Bereich, der das planen kann, der coole Events mit den Kids macht, der Zeit hat, sich in die Mitarbeiter zu investieren, der Mitarbeiter fördern kann. Das machst du nicht mal eben nebenbei. Das kostet richtig viel Zeit. Und Ziel ist aber auch nicht, oh, wieder ein Mitarbeiter mehr, sondern Ziel ist es, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, eine Begegnung mit Gott zu haben. Keine Ahnung, wo dieses grüne Männchen herkommen sollte, weiß ich nicht. Und ja, es würde auch Geld kosten. Und ich war gestern unterwegs. Und wisst ihr, was das kosten würde? Ein Mitarbeiter für den Kinderbereich, der 8 bis 10 Stunden die Woche, einen kompletten Tag dafür Zeit hätte, den Kinderbereich weiterzuentwickeln, sich in die Mitarbeiter zu investieren. So viel würde das kosten. Ein Big Mac-Menü bei McDonald's pro Monat für 100 Leute. Mehr nicht. Also ich habe das gestern ganz locker ausgegeben. Und ich mag auch McDonald's, das mag jetzt nicht jeder. Wer mag McDonald's? €6,35. Und jetzt kannst du entscheiden, lieber Heinz, möchtest du das ausgeben bei McDonald's für ein Big Mac-Menü oder du kannst nächsten Monat entscheiden, ich gebe das schon mal Jan. Und wenn Jan 100 von diesem Päckchen hätte, dann wären wir gezwungen, nach so jemandem zu suchen. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die ganz viel in Bewegung setzen können. Um Menschen eine Begegnungsmöglichkeit mit Gott zu ermöglichen in 3D-Qualität. Ich möchte mit einem Bibelvers enden. Der steht in Römer 12. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Hat sie schon mal gesagt, sei fröhlich? Funktioniert nicht. Da steckt hinter, tu die Dinge, mit denen Gott dich begabt hat, mit Leidenschaft. Und dann kannst du Dinge auch fröhlich tun. Gott hat dich mit Gaben und Fähigkeiten beschenkt, also nutzt doch die Chance, sich damit leidenschaftlich in seinen Heilsplan einzubringen. Ich glaube, dass du dann erleben wirst, dass du es auf der einen Seite nicht bereuen wirst und auf der anderen Seite erleben wirst, welchen positiven Einfluss du auf andere Menschen hast. Amen.
Wir wollen jetzt im Anschluss an die Predigt ein Lied mit euch singen, wo es einfach nochmal darum geht, dass das kam in der Predigt.